Du musst nicht nervös sein, du machst ja schon öfter Podcasts.
Ja, das stimmt.
Hallo und willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause. Wir sprechen in diesem Podcast ja über Politik und Medien. Und nachdem auch Podcasting selbst ein Medium ist, wollen wir dieses Mal genau darüber sprechen, was ihr hier nämlich hört. Mit den Podcastern Milo Tessela und Andreas Sato habe ich deshalb versucht, zum Jahreswechsel ein wenig zusammenzufassen, wo das Medium Podcasting in Österreich steht und wo die Reise nächstes Jahr hingehen kann. Wir machen das, weil wir ein wenig hinter die Kulissen schauen wollen und auch euch erklären wollen, wie funktioniert das mit den Daten? Was wissen wir über euch? Was wissen wir über unsere Hörer? Und wie funktioniert das mit der Werbung? Und welche Podcasts sind unsere Favoriten des Jahres? Wir machen das aber auch, weil das zugleich meine letzte Folge ganz offen gesagt ist und der Podcast eine kurze kreative Pause einlegen wird. Ich persönlich werde mich nächstes Jahr neuen Podcast-Formaten widmen. Julia Ortner wird ganz offen gesagt aber mit neuer Besetzung in ein paar Wochen weiterführen. Und glaubt mir, es wird besser denn je. Zuvor aber noch schnell eine Durchsage in werblicher Natur. Wir erklären euch nachher dann auch, warum wir das so machen, wie wir das machen. Seit ich in Wien lebe, habe ich keinen Schreibtisch mehr. Das liegt zum einen daran, dass die Mietpreise in Wien nun mal bedeuten, circa doppelt so viel zu bezahlen, um auf halb so viel Platz zu wohnen wie in meiner Heimatstadt Graz, aber auch, weil ich einfach immer weniger Platz für Akten, Dokumente und Rechnungen brauche. Das meiste davon erledige ich einfach digital. Das Portal meinesv.at sammelt nämlich alle persönlichen Dokumente rund um das Thema Sozialversicherung und bietet sie jederzeit als PDF zum Download, ganz ohne den Schreibtisch durchwühlen zu müssen. Und das Beste, viele Anträge kann man gleich direkt bequem online ausfüllen und muss damit gar nicht mehr persönlich im Amt erscheinen. Kein Schreibtisch, kein Stress. Mir gegenüber sitzt und lacht gerade Milo Tessela. Und weil wir heute im Podcast über das Podcasten sprechen wollen, ist natürlich auch Andreas Sator da.
Hallo.
Servus. Beide machen Podcasts. Milo, jetzt habe ich dich zuerst genannt. Du hast eine Plattform gestartet namens Demokratie 21. Die gibt es seit?
Seit Juni 2018.
Seit Juni 2018. Und ihr macht einen Podcast, der nennt sich Wie jetzt?
Wie jetzt.
Den gibt es seit?
Den gibt es seit November 2018. Und den darf ich hosten.
Den darfst du hosten. Und ihr habt bislang wie viele Folgen?
Zwei veröffentlichte. Wir kommen einmal im Monat.
Okay. Ist aber nicht das erste Mal, dass du podcastest.
Ist nicht das erste Mal, ist das dritte Mal, dass ich tatsächlich in einem Podcast zu hören bin, in eigenproduzierten Podcast zu hören bin. Die ersten zwei sind aber nicht übers Pilotstadium hinausgegangen. Und daneben, nebenbei berate ich auch den einen oder anderen Podcast im Hintergrund strategisch.
Alles klar. Andreas, Servus.
Hi.
Du hast einen Podcast, den, glaube ich, alle sehr mögen. Ich mag ihn nämlich auch sehr gerne.
Das freut mich.
Der nennt sich Erklär mir die Welt. Wie viele Folgen? Den gibt es ja jetzt schon deutlich länger.
Den gibt es ein Dreivierteljahr und wir stehen jetzt bei 41 Folgen.
41 Folgen.
Gratulation.
Dankeschön. Gratulation. Und willkommen im Podcast-Universum, Milo Tessela.
Wobei Milo, man muss ja dazu sagen, du warst schon mal hier in diesem Podcast.
Ich war auch
in diesem. Du warst mit Barbara Blaha hier.
Exakt.
Zum Thema.
Beim allerersten.
Beim zweiten.
Ah, zweit.
Zweiten. Aber ich glaube, es war streng genommen der allererste, den wir aufgenommen haben. Das kann sogar sein. Aber exakt. Der zweite, den wir veröffentlicht haben oder irgendwie so war das damals.
Und den habt ihr trotz Milo nicht in den Müll geworfen.
Barbara Blaha hat gerettet damals.
Gott sei Dank.
Wir wollen heute was versuchen, nämlich unseren Hörern ein bisschen einen Einblick zu geben, was das Medium Podcasting eigentlich bedeutet, was das auch hinter den Kulissen bedeutet, einen Podcast zu machen und was es auch wirtschaftlich bedeutet, weil sich da ja momentan einiges tut und sich generell im Podcast-Universum einiges tut. Weil wir in diesem Format immer Transparenz voranschicken und das auch gerne machen wollen. Ich glaube, bei uns, Milo, ist es jetzt eh geklärt. Wir kennen uns durchs Podcasten, haben auch schon gepodcastet. Bei Andreas, bei dir ist es ein bisschen anders, weil wir diesen Podcast über eine Firma laufen lassen und ihn auch so vermarkten. Das ist die Werbung, die ihr am Anfang immer hört. Und wir nun mit Jahreswechsel, glaube ich,
seit 1. Dezember.
Seit 1. Dezember auch deinen Podcast mitvermarkten. Die ganze Firma nennt sich Missing Link und die besteht aus den Hosts dieses Podcasts, dem bisherigen und Stefan Lasnik. So viel zum Disclaimer.
Ganz kurz, darf ich was sagen?
Natürlich.
Weil ich Podcast. Weiß, dass viele meiner Hörerinnen und Hörer gerne ganz offen gesagt hören. Ich werde euch das alles mal in Ruhe erklären, wenn es soweit ist. Wir sind jetzt seit kurzem Geschäftspartner und was das für den Podcast heißt, was sich dadurch ändert, Disclaimer, nicht viel. Das werde ich alles mal in Ruhe erzählen, wenn es soweit ist und mir das Ganze Auswirkungen auf den Podcast hat.
Alles klar, wir freuen uns drauf. Ich würde ganz gerne euch zum Beginn ganz simpel fragen, wo steht für euch das Medienpodcast jetzt am Jahresende 2018? Warum macht ihr Podcasts und wie seht ihr den Podcast an sich? Ist das für euch, was ist das, ein Nischenmedium? Ist das ein Hobby? Ist das ein Versuchskaninchen, wie es jetzt auch bei uns anfangs war? Bei uns war es eine ganz simple Idee, die noch in unserer Zeit bei News geboren ist, zu sagen, wir wollen mit dem Medium ein bisschen experimentieren und den Boom schauen, ob man diesen Boom über den Atlantik heben kann, den wir damals alle in den USA erlebt haben. Aber warum, Andreas, bleib mal bei dir, warum hast du dich hingesetzt und gesagt, du möchtest Erklär mir die Welt machen?
Ich habe ja vor Erklär mir die Welt schon mal einen Probier-Podcast gemacht für den Standard. Das war Nachfrage damals. Damals aus dem einfachen Grund, weil ich sowieso immer Interviews...
Damals heißt?
Bitte?
Damals heißt?
2016. Damals heißt, das war 2016. Und ich habe als Wirtschaftsredakteur sowieso immer Interviews aufgenommen und mir dann irgendwann gedacht, warum lasse ich das File eigentlich auf meinem PC liegen, warum stelle ich es nicht einfach auf Soundcloud und stelle es den Leserinnen und Lesern zur Verfügung. Und das habe ich auch deshalb gemacht, weil ich seit Jahren großer Podcast-Fan bin, das in den USA sehr genau verfolge, das sehr spannend finde, was da journalistisch auch passiert und auch unternehmerisch. Und Erklär mir die Welt habe ich gemacht, weil ich schon lange mein eigenes Ding machen wollte, so nebenbei. Und da ist dann einiges zusammengekommen. Erstens habe ich Zeit gehabt, ich war in Bildungskarenz. Zweitens habe ich mir gedacht, dass es eine große Chance ist, dass die meisten noch schlafen in Österreich, was das Medium Podcasting betrifft. Ich aber von Freundinnen und Freunden weiß, dass das Medium, also dass die Konsumentinnen deutlich weiter sind als viele Medien. Und mir dann gedacht, erstens, ich kann es, ich habe schon mal probiert. Zweitens, die Nische ist da. Und drittens, ich will sowas schon lange machen. Und dann habe ich einfach gestartet. Und ich mache es nach wie vor, weil es großen Spaß macht. Und weil die Zahlen auch sehr super sind. Also das war meine Vermutung, dass die Leute schon weiter sind als die Medien. War richtig. Mhm. Und es wird auch gut gehört. Und darum mache ich es sehr gerne weiter.
Milo, du machst den Podcast, weil du eine, ich sag's jetzt mal ohne es abschätzen zu meinen, eine politische Nische bedienen möchtest oder weil du eine Gegenöffentlichkeit im Podcast erreichen möchtest oder was ist dir der Antrieb hinter wie jetzt?
Also mehrere Antworten. Die erste Antwort, wie jetzt... wir machen zwei Podcasts, Wie jetzt und Wer jetzt, in Summe dreimal pro Monat. Das ist für uns ein öffentlicher Gedankenraum, der trotzdem intim und ruhig thematisch in die Tiefe gehen kann. Ich glaube, dass Podcast vor allem zwei Bedürfnisse bedienen kann, den der tiefgehenden Information und der Inspiration. Der Sebastian macht gerade ein Selfie von uns. Ich bin dadurch irritiert. Verzeihung. Also Information und Inspiration für uns, wir wollen vor allem den inspirativen Part und Podcast an sich kann einen Raum, einen Gedankenraum öffnen, an dem man andere teilhaben lässt, wo man sich die Zeit nehmen kann, den sich klassisches Radio nicht nehmen kann, weil die Zeit einfach fehlt und der auch sozusagen den Raum aufmacht für so viele Nischen, wie man sich nur denken kann. Wir sind da im demokratiepolitischen Bereich sicher sehr, also gar nicht so nischig, aber es ist ein wenn man so will, ein Spartenkanal. Ein Spartenkanal für all jene, die sich über die Zukunft der Demokratie, die sich dafür interessieren bzw. damit beschäftigen. Und da ist Podcast ein super Format, weil bei uns geht es um die Zukunft. Da geht es nicht um den Alltag. Das heißt, du musst laut nachdenken können. Und genau, also wir nutzen die zwei Formate. Es könnte auch noch das eine oder andere dazukommen. Ja, das ist der Zugang zu Demokratie 21 und unserem Podcast. Wir werden, oder ich persönlich habe nochmal den speziellen Zugang, dass mit Podcast mein Informations- und Inspirationsbedürfnis gedeckt wird. Das hat auch in den USA begonnen vor 7, 8 Jahren. Und gleichzeitig ich interessanterweise mein erstes journalistisches Erlebnis als Radioreporter mit 17 hatte, bei einem kleinen Jugendradio, noch vor der Privatisierung. Und da, ja, so kamen die Dinge zusammen. Wie so vieles hat es damit zu tun, dass es ein persönliches Nutzerbedürfnis gibt bei mir und es nicht gedeckt wird.
Und, ist das für dich aber, Podcasts wird gerne vorgeworfen, dass sie sich dass wir uns alle in Nischen vor uns hinwerken. Den Vorwurf kann man auch schwer entkräften, das mag auch noch so sein. Wir haben alle Hörerzahlen, auf die man, glaube ich, durchaus stolz sein kann, aber die im Vergleich zu anderen Medien noch überschaubar sind und die vor allem Podcasts noch nicht, also als einzelne Formate noch nicht zu einem Massenmedium machen. Podcasts als Phänomen könnte man diskutieren, ist, glaube ich, in diesem Jahr im Mainstream angekommen. Aber wie seht ihr das? Ist Podcasting bereits Mainstream? Ist Podcasting, oder ist es jetzt etwas in unserer Blase, in der wir uns bewegen, wo eben Menschen gerne Medienkundige oder Medienmenschen, die was mit Medien machen, wie es immer so schön heißt, dass die eben gerne Podcasts hören? Wie ist das von eurem Gefühl her?
Ich glaube, also ich sehe das so, dass das Medium an sich noch immer am Anfang ist, egal ob man es in den USA ansieht oder auch in Österreich. Aber die USA ist um Jahre voraus. Dort gibt es auch schon sowas wie eine Industrie. Im Mainstream angekommen würde ich es nicht nennen.
Trotz solcher Hits, unter Anführungszeichen, wie Serial oder S-Town, American Life und wie sie alle heißen. Ich habe nur gerade gelesen, Serial hatte in der dritten Staffel, die jetzt gerade zu Ende ging, über 50 Millionen Downloads.
Ja.
Was natürlich schon durchaus beachtliche Zahl ist, die durchaus konkurrenzfähig ist im Vergleich zu anderen Massenmedien.
Ja, aber wenn man es vergleicht mit anderen Massenmedien, dann ist es noch immer ein Nischenmedium.
Es ist das Kleinste. Ja. Es ist jetzt entweder, ich habe gelesen, auf Twitter hat jemand gepostet, Podcasting in Amerika ist entweder die größte Nische oder das kleinste Mainstream-Medium. Den Vergleich fand ich gar nicht
aber so schlecht. Aber darf ich einwerfen, Fox News hat so, die guten Sendungen haben 3 Millionen Zuseher. Serial, wenn man es runterrechnet, ich weiß nicht, ob es 10, 12 Folgen gibt, das sind...
Ich glaube, es waren 9 okay, in der letzten...
5, 6 Millionen Downloads pro Folge.
Ja.
This American Life, eine totale Nischensendung, sehr, sehr langsamer Journalismus, die haben jede Woche 3, 4 Millionen Downloads. Und was dazu kommt, ist, das kann man, glaube ich, gar nicht vergleichen mit TV-Seherzahlen zum Beispiel. Denn Fox News läuft nebenbei, Ö3 läuft nebenbei. Mhm. Den Podcast hole ich mir ganz bewusst auf mein Handy, weil ich den jetzt anhören möchte. Das heißt, man muss das eigentlich noch mal 2, 3, 4 rechnen, damit ich vergleichbare Zahlen habe. Und daher glaube ich persönlich, und sorry, wenn ich euch da jetzt abgeschnitten habe,
nein, das ist der.
Dass Podcasts keine kleine Nische mehr sind. Wenn man sich so die großen Debatten anschaut, ganz viel läuft schon über Podcasts in den USA, über Joe Rogan, Jordan Peterson.
Ein Paradebeispiel, das ich auch immer gerne auf den Unis erwähne, ist Mark Zuckerberg, der heuer in dieser ganzen Facebook-Krise, am Zenit dieser ganzen Krise im Sommer, kein Interview, also ein einziges Interview gegeben hat, keines der New York Times, keines der Washington Post wie früher, sondern das in einem Podcast gemacht hat, in dem Fall von Ezra Klein. Und das finde ich schon ein
deutliches Zeichen. Dann hat er 2 gegeben.
Wo hat er noch eins gegeben?
Kara Swisher.
Okay.
Ja.
Decode.
Okay, ja.
Ich glaube, damals, wo das so hochgekocht ist, war er zuerst bei Ezra Klein und dann alle schon gewartet, wann kommt jetzt Mark Zuckerberg mal in die Öffentlichkeit. Mhm. Und er hat es in einem Podcast gemacht.
Ja. Das zeigt ja auch, wie gut dieses Medium funktioniert für diese Debattenkultur, die wir momentan hier haben und vor allem auch dieses Verlangen nach Transparenz. Dass auch jemand wie Zuckerberg in einer schweren Situation, in einer Krise für sein Unternehmen, sich eher in einen Podcast setzt, um dort eben ungekürzt Stellung beziehen zu können. Und das dient natürlich auch, ich glaube, viel von dem, was diesen Boom von Podcasts auch von Joe Rogan und anderen ausmacht, ist eine andere Gesprächskultur, die dort herrscht und Transparenz. diese Möglichkeit zu sagen, ich höre da zwei oder drei, ich kriege zwei oder drei Stunden eine Plattform und ich kann mich dort unterhalten und was wiedergegeben wird, ist wirklich das, was ich gesagt habe. Und in Zeiten Medienverdruss und Co., die wir gerade haben, halte ich das für ein unglaublich wertvolles Argument für Podcasts, für Transparenz und auch für Journalisten. Das funktioniert ja auch so wunderbar in so vielen Formaten wie Serial oder in Caliphate, das ich jetzt gerade gehört habe, wo ja der Podcast nicht nur dazu dient, eine Geschichte zu transportieren, sondern auch die Entstehung der Geschichte mit aufzeigt und transparent macht, wie eine Geschichte zustande kommt, auch hinter den Kulissen. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Aber zurück zur Frage war, was braucht es in Österreich, damit Podcasts Richtung Mainstream gehen? Fehlt uns ein österreichisches Serial? Fehlt uns ein This Austrian Life?
Ich habe sogar schon mal überlegt, einen Podcast, der genauso heißt, zu machen. Aber
ja, bitte. Österreichische Leben.
Ja.
Dieses österreichische Leben.
Noch ist der Punkt einfach da, dass wir uns alle hier hinsetzen, so wie wir jetzt. Wir sitzen vor drei Mikrofonen.
Die
auf Weinkisten stehen, weil sie noch so neu sind und zu niedrig sind. Und reden miteinander. Was wir aber noch nicht machen, ist, dass wir uns an eine große Erzählstruktur ranwagen in Österreich. Was vielleicht die nächste Evolutionsstufe sein kann. Wie seht ihr das?
Ja, das ist eine Frage des Talents und der Ressource. Ich glaube, wir haben in Österreich noch primär ein gesetzliches Problem. Ich glaube, dass Podcast in Österreich noch Nische ist. Ich glaube, das hat hier durchaus die Chance zum Mainstream, weil es in einem kleinen Land trotz allem durch seinen Vertriebskanal eine alternative Hörerschaft erreichen kann, die überraschend groß sein wird. Ich glaube aber, dass der ORF zurzeit noch keinen eigenen Inhalte für online produzieren darf und nur der ORF diese Macht hat, ein neues Medium wirklich der großen Öffentlichkeit.
Glaubst du, wir brauchen da wirklich noch immer den ORF im Jahr 2019 nahezu?
Ich glaube, der ORF ist mit Abstand der Erste, der das gut kann. Und danach gäbe es ein paar Einzelpersonen, die das vielleicht in einem speziellen Podcast-Angebot probieren können, die von sich aus eine hohe Reichweite mitkriegen.
Also ich wage da immer insofern zu widersprechen, entschuldige, dass ich jetzt auch dich unterbreche, weil ja die Macher von Serial, This American Life, um dabei zu bleiben, vorher keine allzu bekannten Journalisten waren, die jetzt eine gigantische Reichweite mit sich gebracht haben.
Nein,
hätte dem Medienpodcast eben unterstellt, dass es das vielleicht schafft, an klassischen Nutzungsstrukturen und Medienstrukturen vorbei
Das stimmt nicht, weil This American Life ist Teil des NPR-Networks ja. Und This American Life konnte dadurch in unendlich vielen amerikanischen Radiostationen gebucht werden. Aber bei einer
sehr älteren Hörerschaft. Und dann diesen Erfolg bei den Jungen, der kam dann eben durch die Zweitvermarktung, die sie anfangs war, als Podcast zustande.
Klar, aber man darf, also NPR ist...
Natürlich, Ressourcen sind vorhanden.
Ähnlich, ja. Also eine amerikanische Form von öffentlich-rechtlich, ja. Und diese Infrastruktur und diese die Definitionsmacht, die die haben, ist eine andere, als wenn man sie nicht hat. Und das also kann man nicht negieren, dass die das hatten. Ja. Und Ira Glass ist eine... war auch schon vor Serial eine Koryphäe, also eine Radio-Koryphäe in den USA. Also da ist viel da gewesen. Aber so wie überall ist die USA am Anfang mit dabei oder sie definieren das Spiel und da sind wir in Österreich noch nicht. Und ich glaube, in Österreich sind wir auch noch statischer bei neuen Produkten, bei neuen Medien, bis die Gesellschaft nachzieht. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn der ORF ein entsprechendes Produkt liefern kann, ich glaube, ein Storytelling, also einen Erzählpodcast, kann am ehesten ein öffentlich-rechtliches wirklich gut machen, also wo man wirklich Benchmarking betreibt. Aber man muss nicht auf den ORF warten. Ich glaube, es gibt auch alternative Möglichkeiten. Aber es wäre sehr... es wäre sehr ein knappes Geschäft. Ja. Aber ich denke mir nur, also wenn ein Nir Varani einen Podcast mit Max Zirkowitsch macht und das nicht erzählerisch, sondern vorerst mal nur Gespräch, dann sind es zwei Köpfe, die auch eigene Reichweite mitbringen und die in der Öffentlichkeit so eine hohe Relevanz haben, dass das eine Spannung ergibt, dass das Medium ziemlich pusht.
Das Böhmermann-Prinzip.
Wahrscheinlich, ja, könnte man so sagen. Ja.
Also der, immer ja, in Deutschland gilt Jan Böhmermann als Podcaster mit unter der größten Reichweite.
Ja.
Ist auch der einzige, lustigerweise, der beispielsweise bei meinen Studenten auf der FH immer wieder, der immer mehrfach genannt wird, wenn man sie fragt, was für Podcasts sie hören. Fast jeder zweite hört Böhmermann auf Spotify.
Ach so?
Ja,
ja,
also ich höre es auch nicht.
Nervt's.
Es scheint schon extrem gut zu funktionieren bei
Jüngeren. Das ist auch sehr lustig. Ich würde gerne was dazu sagen, denn ich glaube, diese American Life ist ein gutes Beispiel dafür, worum es beim Podcasten geht. Ich stimme einerseits dem Milo zu, dass sowas wie ein Narrative-Podcast, so wie Serial oder This American Life, wird nur mit öffentlichem Geld oder wenn Didi Mateschitz jetzt beschließt, er mag gerne Podcasts machen, dann wird sich das ausgehen. Ich habe das auch mal selber durchgerechnet und wollte sowas ähnliches wie Planet Money probieren für den deutschsprachigen Raum. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das in irgendeiner Form mit Werbung oder mit Unterstützung von Hörerinnen und Hörern finanzierbar sein soll. Man muss sich das nur anschauen. Ich kenne jetzt die Zahlen von Planet Money nicht, aber ein anderer sehr guter erzählter Podcast ist 99% Invisible von Roman Mars. Und der hat ein Team von 10 Leuten, die jede Woche 20 Minuten Radio oder Podcast präsentieren. Und das ist nur die Hälfte von dem, was wir vielleicht heute machen. Also es ist extrem aufwendig und das vielleicht für für Leute, die nicht aus dem Journalismus oder aus dem Medienbereich kommen, zum Unterschied, wenn wir uns jetzt da hinsetzen, man macht sich im Vorhinein ein bisschen Gedanken und redet dann einfach. Wenn man aber einen Podcast wie Serial erzählen möchte, die dritte Staffel, jetzt hat sich Sarah König ein Jahr lang in ein Gericht gesetzt in Louisiana, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo in einem Bundesstaat in den USA hat sich die Journalistin in ein Gericht gesetzt, ein Jahr lang und einfach geschaut, was passiert da. Und so sammelt sie Geschichten und redet dann im Detail mit den Anwälten, nicht einmal, sondern fünfmal, mit den Beschuldigten, mit Freundinnen und Freunden, rollt die Fälle teilweise selber auf, wie bei der ersten Staffel von Serial, wo das Gerichtsverfahren neu aufgerollt wurde von einem Mordfall. Und das ist einfach unfassbar aufwendig und das wird in Österreich oder auch in Deutschland kaum möglich sein. Es gibt in Deutschland einzelne Beispiele von Narrative-Podcasts, die ich dann persönlich nicht so prickelnd finde, vor allem wenn man die richtig guten aus den USA kennt. Ich glaube aber nicht, um jetzt zum Punkt zurückzukommen, dass es den ORF braucht. Der ORF könnte sowas machen. Aber, und das ist der Punkt, wo ich dir, Sebastian, recht gebe, This American Life ist nicht groß geworden oder nicht weltberühmt dadurch, dass das von, wo kommen die her, WBC ist Serial, glaube ich.
Ja, Chicago, glaube ich.
Oh, ja. Ist sie WBC Chicago?
Möglich.
Die wären nie so groß geworden ohne die Podcast-Infrastruktur, die total dezentral ist.
Aber der Podcast selbst wäre nie entstanden ohne der
Radio-Infrastruktur. Genau. Genau, und ich glaube, es wird helfen, wenn der ORF mehr machen würde. Ich glaube aber nicht, dass es zwingend notwendig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das meiste, das in den USA kommt, ist ja auch von Indie-Producern oder von großen Medien, die was machen, von Comedians, die aufspringen, von einzelnen engagierten Leuten, ob das jetzt Aktivistinnen, Aktivisten, Medienleute, was auch immer sind. Und ich glaube, da wird der ORF gar nicht so helfen. Sie erwähnen in letzter Zeit bei Frühstück bei mir zum Beispiel, dass das also auch als Podcast gibt. Ich habe das jetzt im Auto auch mal auf Krone Hit gehört. Das gibt es auch als Podcast. Und das hilft ein bisschen, damit die Leute das Wort Podcast mal hören. Aber grundsätzlich, und das merke ich auch so, wie mein Podcast breiter wird und neue Hörerinnen und Hörer findet, ist es total dezentral. Mir hilft Twitter kaum was, mir hilft Facebook nichts. Es hilft zu Beginn, wenn man ein paar tausend Follower hat, um das mal rauszupusten. Aber dann ist es schlicht und einfach Mundpropaganda. Ja. Es wird erzählt, wenn es cool ist. Und ich merke das auch bei einzelnen Folgen, dass die viel mehr gehört werden als andere. wenn es richtig cool sind und gut ankommen, man daraus einen Nutzen bezieht, dann erzähle ich das jetzt zum Beispiel der Milo, wie das manchmal passiert. Milo, hör dir diesen Podcast an, der ist einfach großartig. Und so verbreiten sich Podcasts und dazu brauche ich, Gott sei Dank, keine großen Medienkonzerne mehr.
Ich werde beim ORF nur, da bin ich der Meinung, dass der ORF sich am leichtesten tut, dieses Medium bekannt zu machen. Nicht, dass er dass wir den ansonsten brauchen. Ich glaube, wir brauchen ihn noch nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass auch ein komplett medienfremdes Unternehmen hergehen könnte und sagen, wir finden das ein spannendes Medium, wir besetzen das für uns, wir nehmen da Geld in die Hand und wir machen einen spannenden Erzählpodcast, den wir journalistisch unabhängig machen lassen, aber wir widmen diesen Erzählpodcast, ist auch mit sozusagen einer gewissen Bekanntheit des Unternehmens und einer gewissen Reichweite auch denkbar, dass die das Medium an sich in der Breite bekannt machen, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube nur generell wird Podcast vor allem immer in der Nische sein, weil es sich so gut anbietet, weil es eine gewisse Freiheit bietet, Inhalte in der Tiefe zu produzieren. Ich glaube, für This American Life ist auch noch wichtig der Moment, wo es passiert ist. Zu einem Moment, wo Apple verstärkt seine Podcast-App überarbeitet und im Betriebssystem fix an Bord hatte. Mhm. Also sozusagen die Vertriebsinfrastruktur war professionalisiert geschaffen und da war Serial genau zum richtigen Zeitpunkt, um dann auch das Produkt zu sein, diesen Vertriebsweg perfekt zu bespielen und hat auch Apple mitgepusht und so weiter. Also das darf man auch nicht unterschätzen.
Ich würde gern, wir haben jetzt öfter ein bisschen um ein Thema uns herum navigiert, nämlich wir haben jetzt über die Ressourcen gesprochen, die es braucht einerseits für den Podcast, auf der anderen Seite machen wir das natürlich alle natürlich aus einer Überzeugung, wir machen das alle, bei uns allen eigentlich eher ein Hobbycharakter im Vordergrund. Um Podcasts in den Mainstream zu heben, ob wir das jetzt wollen oder nicht, braucht es natürlich auch eine Möglichkeit, mit Podcasts Geld zu verdienen, eine Monetarisierung von Podcasts. Und da stehen wir ja, und das ist vielleicht etwas, was wir unseren Hörern an der Stelle einfach mal erklären sollten, und das würde ich auch gern tun, noch sehr am Anfang. Wir wissen nämlich zum Beispiel im Vergleich zu anderen digitalen Medien fast nichts über unsere Hörer. Das heißt, wir wissen durch einen Host, bei dem unser Podcast liegt, wissen wir ungefähr, wie viele Hörer wir haben. Wir wissen ungefähr, wo die herkommen, und wir wissen ungefähr, welchen Geräten sie den Podcast konsumieren. Korrigiert mich, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe. Aber wir wissen nicht, und das ist ganz wichtig und auch für den Werbemarkt eben noch entscheidend, Podcasts sind, was es so angenehm macht, holen wir vielleicht kurz aus, das einzig digitale Medium, das wir ohne Screen konsumieren im Alltag. Das heißt, wir kommen in, wie du vorher gesagt hast, Andreas, in ganz andere Hörsituationen. Podcasts hört man oft sehr aufmerksam, aber man hört sie eben auch beim Sport, beim Pendeln, im Auto, beim Aufräumen höre ich ständig und so weiter und so fort. Das ist einerseits für uns erfreulich und wir wissen, dass das auch vor allem vorwiegend eine jüngere Nutzergruppe tut. Wie die jetzt genau definiert ist, da wird es dann schon schwammig. Was wir aber nicht wissen im Vergleich zu anderen digitalen Medien, wissen wir nicht männlich oder weiblich. Wir wissen nicht das Alter, wir wissen nicht, wo sie herkommen. Wir wissen eigentlich auch nicht, was sie sonst zu tun, was sie sonst zu hören. Das heißt, ihr, liebe Hörer, seid für uns eigentlich weitgehend unbekannt. Wir wissen das vielleicht, weil ihr uns auf Twitter folgt und wir uns dann oder auf Facebook kommentiert. Wer sich so hinter den Downloadzahlen verbergen könnte, wir wissen da aber wenig. Und das unterscheidet, wie gesagt, Podcasts von anderen digitalen Formen, und das macht es auch schwer für Werbung, weil ein großer Teil des Marktes doch gewohnt ist, sehr genaue Auswertungen von Kampagnen zu bekommen, vor allem wenn es im Bereich Produktwerbung geht. Deswegen gibt es Produktwerbung auch so selten bei Podcasts, sondern es sind meistens Image-Kampagnen. Der Punkt ist aber, glaubt ihr, dass sich da etwas ändern muss? Wir beispielsweise machen ja Werbung in diesem Podcast. Es gibt auch die zweite Möglichkeit, die viele Podcaster nutzen, sich über Crowdfunding zu finanzieren. Da wollte ich dich auch fragen, Andreas, ob du da ein bisschen berichten kannst, wenn du möchtest.
Mhm, gerne.
Warum du diesen Weg wählst und wie du das aufgesetzt hast, einfach nur um uns mal langsam dem Thema Finanzierungsmöglichkeiten und auch Verdienstmöglichkeiten von Podcasts anzunähern. Mhm.
Dann fange ich mit dem Crowdfunding an. Also ich mache seit knapp 2 Monaten ein Crowdfunding. Ich habe begonnen, meine Hörerinnen und Hörer Anfang November um Unterstützung zu bitten. Aus dem einfachen Grund, dass das Equipment Geld kostet, dass jede Woche Arbeit ist. und ich das bis dahin wirklich als Hobby gemacht habe. Und jetzt aber ist es ein Teil meines beruflichen Alltags und es ist nicht mehr nur ein Hobby. Ich gebe meinen Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit, mich auf zwei Arten zu unterstützen. Einmal als Förderer oder als Fördererin, einmal als Unterstützer. Das kostet unterschiedlich viel. Man kann mir einen kleinen monatlichen Betrag geben, freiwillig. Man kriegt im Austausch relativ wenig, sage ich mal. Also man kriegt ein Heferl, wo Erklär mir die Welt draufsteht, das ich erst machen muss. Also Geduld bitte. Und es gibt monatliche, einmal im Quartal wird es ein Treffen geben, das erste jetzt dann im Jänner mit mir. Und das ist so quasi ein kleines Dankeschön, aber im Prinzip funktioniert es auf dem Prinzip, dass man das so gut findet und so wichtig und die Mission von Erklär mir die Welt, dass man jungen Leuten Dinge erklärt, die sie sonst nicht verstehen. Die Hörerinnen und Hörer finden diese Mission so wichtig, dass sie bereit sind, freiwillig Geld zu geben. Und das funktioniert recht gut. Also ich stehe jetzt bei 520 Euro im Monat. Das ist für mich alleine mal ein guter Beginn. Ich hoffe, dass noch mehr wird. Das ist jetzt noch kein...
Kurze Zwischenfrage. Die Plattform, über die du monetarisierst, über Patreon oder...
Steady.
Steady, okay. Aber auch eine Crowdfunding-Plattform.
Genau, Steady gibt es seit 2-3 Jahren. Die hat der Crowd-Reporter-Gründer Sebastian Esser gemacht. Super Seite. Nutzen schon sehr viele deutsche Portale, Blogs über Medien, Wochendämmerung, große Podcasts. Nutzen das und kommt relativ gut an, ist auch sehr einfach zu bedienen. Also man kann mich in einer Minute mit einem, wenn man den IBAN hat und oder die Kreditkartennummer, mich unterstützen. Und das funktioniert gut. Ich möchte es aber auch mit Werbung kombinieren, weil es alleine zu wenig ist, um das zu finanzieren. Ich glaube, dass es noch wachsen wird und ich hoffe es, weil es für mich grundsätzlich die sympathischste Art ist, ein Medium zu finanzieren. Mhm. Quasi das Abo-Modell in die digitale Welt gehoben. Und da hast du einfach hundertprozentige Unabhängigkeit. Und wenn Werbung ins Spiel kommt, dann ändert das nicht alles, aber es wird ein bisschen komplizierter. Das kennt jeder, der irgendwann mal bei einem Medium gearbeitet hat. Man beginnt sich ein bisschen danach zu richten, strategisch, wo denn Werbung gut ankommen würde. Mhm. Versucht das so gut wie möglich zu vermeiden und weiteres unabhängig zu machen. Aber so ehrlich muss man sein, wenn man Werbung schaltet, dann ändert das ein bisschen was am Produkt. Also man denkt nicht mehr zu 100% an Hörerinnen und Hörern, sondern auch zu einem kleinen Anteil an Werbekunden, so wie das Standardpresse, Falter, Profil, alle machen. Ja.
Zur Werbung und zu den Zahlen. Also wir haben gleich viel Zahlen in Österreich, wie die Amerikaner Zahlen haben. Also die Technik erlaubt es einfach nicht. In den USA scheint es kein Problem zu sein, keine genauen Daten über die Hörer zu haben. Viele Podcasts, auch der Andreas mit Erklär mir die Welt, machen ab und zu höhere Umfragen. Wobei das ist eine gewisse Grundlage, aber du kannst nicht auf Basis von Cookies Hörerverhalten und...
Ich wollte dich nur ganz kurz unterbrechen, weil das ja auch ein bisschen diese Henne-Ei-Frage ist im Werbemarkt, die immer wieder diskutiert wird. Was braucht es zuerst? Bereitschaft des Werbemarkts, im Podcast-Bereich etwas zu machen und zu investieren oder einen großen Podcast, der Reichweite demonstriert und dann Werbekunden ausspringen? Ich hätte ja argumentiert, in den USA waren die Podcasts zuerst groß, bevor die große Werbewelle kam.
Ich glaube, es braucht vor allem Werber, Marketingverantwortliche, die ein Medium verstehen und wissen, wie sie es nutzen. Ich glaube nicht, dass Podcast wie Radio ähnlich vermarktbar ist, dass man gut in der Masse Jingles schaltet. Ich glaube, dass Podcast sehr gut als ein Medium, das sich sponsern lässt, funktioniert. Da weiß ich auch als Marketingentscheider, warum ich einen Podcast sponsere, weil ich mich für eine gewisse Wirkung innerhalb einer gewissen Gruppe entscheide. Dass wir über den Podcast das Wochenendangebot bei Hofer bewerben, glaube ich, werden wir nie erleben, weil es auch das falsche Medium ist. Aber ich glaube, ich sehe das Henne-Ei-Problem nicht, sondern ich sehe, welcher Entscheider versteht dieses Medium und weiß, was er damit erreichen kann. Und ich glaube, dahingehend ist aber Podcast sozusagen als ein Raum, der sehr intim ist, der sehr bewusst gehört wird und der sehr lange gehört wird, also bis zu einer Stunde oder darüber hinaus, ist das ein Umfeld, das für die Präsenz einer Marke super wertvoll ist. Und da, glaube ich, muss man auch, also der versteht auch, dass es da nicht um das unmittelbare Zahlenmaterial, sondern um das richtige Umfeld geht, Markenumfeld geht. Und ich glaube, dahin geht die Richtung. Und interessant, ich habe bei der Vermarktungstochter der ARD in einer Umfrage gelesen, dass Podcast-Hörer zu einem sehr hohen Maße bereit sind, Werbung zu akzeptieren, weil sie das Produkt so schätzen.
Also es sind 80%. Bei uns durchaus bestätigen kann. Also, weil wir vorher gesagt haben, wir wissen nichts über unsere Hörer. Was wir einen ganz kleinen Einblick gibt uns dieses Apple-Analyse-Tool, wo wir sehen, wie lang Menschen eine Folge hören, was immer erfreulich ist, weil wir da extrem hohe Verweildauer haben, also was ja auch für Podcasts spricht. Wir haben da durchschnittlich 75%. Das bedeutet, wenn wir eine Stunde reden, werden 45 Minuten davon angehört. Das ist natürlich für ein digitales Medium, für uns, die wir aus der digitalen Medienwelt kommen, wahnsinnige Zahlen.
Ja.
Wir hatten früher in den Medienhäusern, kann ich mich an zwei Gelegenheiten erinnern, wo wir, glaube ich, eine Flasche Wein aufgemacht haben, als wir so die Artikelverweildauer von 7 auf 9 Sekunden gesteigert haben. Und jetzt reden wir plötzlich von 45 Minuten. Was wir aber auch sehen, ist in diesem Verlauf zumindest exemplarisch anhand von diesen Apple-Usern, die uns da zur Verfügung gestellt werden, wie viele Leute über Werbungen, die wir anfangs einsprechen, drüber scrollen. Mhm. Das sind unglaublich wenige. Mhm. Also wir verlieren da vielleicht für diesen kurzen Moment von 30 Sekunden vielleicht 5% unserer Hörer. Mhm. Das heißt, hier merkt man schon, die Bereitschaft ist da, das zu ertragen. Vielleicht auch die technische Infrastruktur macht es gar nicht so einfach, über die Werbung drüber zu hüpfen. Auch das, man springt dann halt oft mitten in den Podcast und muss wieder zurück und akzeptiert es vielleicht auch deshalb, das mag ein Grund sein. Aber, das wollte ich nur einwerfen, das können wir zumindest bestätigen. Also Werbung wird wahrgenommen und wird kaum,
und geduldet
kaum übersprungen.
Und ich glaube, du hast da sogar Zahlen, nicht wie viele Leute innerhalb von Erklär mir die Welthörerschaft Werbung akzeptieren.
Mhm. Also ich habe, das ist jetzt schon ein paar Monate aus, ich habe eine Umfrage gemacht unter meinen Hörerinnen und Hörern. Da haben damals 300 Leute mitgemacht. Das waren immerhin so 10% damals, vor einem halben Jahr, der Hörer. Und ich habe unter anderem auch schon, weil ich das im Sinne hatte, irgendwann das mal zu finanzieren, gefragt, ist es okay, wenn Werbung in Erklär mir die Welt läuft? Und damals haben um die 90% gesagt, ja, das ist total okay, weil es Verständnis gibt dafür, dass ich das in irgendeiner Form finanzieren muss. Mhm. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass Podcasts ein viel persönlicheres Medium als zum Beispiel Text sind, was ich auch an den Reaktionen sehe. Also ich arbeite ja seit Jahren für den Standard und da hat man eine viel größere Reichweite, eine halbe Million Leute schauen am Tag auf die Homepage. Und man kriegt ein paar Postings, die meisten beziehen sich unter dem Text, die Postings beziehen sich ja nicht, richten sich nicht an den Autor des Artikels. Und man kriegt vielleicht ab und zu ein E-Mail, meistens ein verärgertes. Und jetzt bei Erklär mir die Welt, wo ich eine deutlich geringere Reichweite habe, kriege ich jede Woche zig Zuschriften auf Instagram, auf WhatsApp, ich mache einen WhatsApp-Service, die Leute kriegen in der Woche eine Nachricht von mir und das Feedback ist total da und man kriegt auch mit, das ist ein Mensch, der lacht, der ist vielleicht mal schüchtern oder verunsichert und da kriegt man eine wahnsinnig gute Bindung zu den Leuten und darum glaube ich auch, dass es meine Hörerinnen und Hörer nicht stören wird, wenn ich am Anfang eine halbe Minute über irgendein Werbeprodukt sprechen werde, weil sie einfach sehen, hey, das ist ein Mensch, der macht das aus voller Überzeugung und Idealismus und von irgendwas muss der auch leben. Und bei vielen journalistischen Produkten hat man das überhaupt nicht. Also viele Medien blocken jetzt Adblocker und das verärgert sehr viele Leute, inklusive mich persönlich, weil ich mir denke, es ist unerträglich und nicht aushaltbar. Aber ich denke ganz selten dran, hey, da steht ja eigentlich, zum Beispiel beim Standard stehen 500 Menschen dahinter, die das produzieren und die von irgendetwas leben müssen, weil es ein sehr anonymes Produkt ist. Podcasts sind das absolute Gegenteil davon.
Milo? Weil ich finde es hier nochmal wichtig zu sagen, dass der Podcast als Medium eine ganz andere Beziehung mit den Menschen dahinter ermöglicht. Und ich glaube, das ist für die Zukunft von Medienprodukten in jedem Fall wichtig, dass das Kriterium, ich weiß nicht, wie man es messen kann, aber das Kriterium, die Art und Intensität der Beziehung zwischen Machern und Hörern, eine ganz wesentliche ist, weil das ist auch eine wesentliche Bedeutung für mich als Werbekunden, wenn ich einer bin. Ich finde auch spannend noch eine andere Form der Finanzierung, wenn man denkt, wie ich es vorher kurz angeschnitten habe, im Sinne von Branded Audio, also dass ich als Marke sage, ich leiste mir einen eigenen Podcast oder ich leiste es mir, einen Podcast zu ermöglichen, wo ich als Marke nur der Rahmen bin, dann denke ich langfristiger, was im Podcast in jedem Fall relevant ist. Dann denke ich stärker in Beziehungen, aber dann kann ich mich im Markt und auch im Podcast-Markt ganz anders positionieren. Und der Bogen zum Anfang vielleicht noch, weil wir gesagt haben, du hast das so ein bisschen formuliert, als die Nische ist ein Vorwurf.
Mhm. Aber den ich einfach öfter immer wieder höre.
Aber genau, den man auch entkräften kann. Aber im Gegenteil, die Nische ist eine Chance. Und zwar so, dass man ja behaupten könnte, den Massenmarkt in dem Sinn gibt es nicht mehr. Und ganz Beziehung genau. Mit der Masse ist nicht möglich.
Ja. Aber Beziehung da prallt ein neues Medienverständnis auf ein althergebrachtes Medienverständnis, klar, zu sagen, möglichst viel Content für möglichst viele und dann ist für jeden irgendwas dabei. Und ich würde argumentieren, das neue, auch algorithmusgesteckte Medienverständnis ist, genau den treffsicheren Content für genau die kleine Zielgruppe, vielleicht sogar bis zum Individuum hinuntergebrochen. Nur auf der anderen Seite, dass, was ich noch vor zum Werbemarkt sagen wollte, wir sind uns, glaube ich, alle einig, so wie Podcasts jetzt im Sinne Werbung machen, das ist eine Bindung, die nahe am Leser ist, die auch der Leser weitgehend akzeptiert, die auch natürlich damit zu tun hat, einfach in der Darbringung. Eine Radiowerbung schreit in einem Raum, in einem Büro mit 10 Mitarbeitern um Aufmerksamkeit. Ein Podcast läuft meistens im Team über Kopfhörer. Mhm. Es ist eine Art Native Advertising, wo ein Moderator meistens ein Produkt in eine Geschichte verwebt. Auch das mag sich natürlich ändern. Also es gibt ja immer wieder diese Geschichten von Soundcloud, Spotify, auch Google, die jetzt ja massiv einen Push im Podcast-Sektor machen, dass das, was wir aus Programmatic Advertising kennen, auch im Podcasting-Sektor kommt. Kurz zur Erklärung, Programmatic Advertising ist das, was wir auf Homepages erleben, wenn wir eine Homepage aufmachen und jeder bekommt eine andere Werbung, je nachdem, was wir gerade einkaufen, was wir bei Amazon gesucht haben. Das kennt, glaube ich, jeder. Die Amazon-Badehose verfolgt einen dann ein halbes Jahr durchs Netz auf jeder Seite. Ist aber zum Beispiel auch das, was wir alle von YouTube kennen. Wenn wir drei das gleiche YouTube-Video anschauen, bekommen wir vorher mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unterschiedliche Werbung, je nachdem, was Google glaubt, uns am besten verkaufen zu können. Jetzt gibt es immer wieder diese, nennen wir es Befürchtung von manchen, dass das auch im Podcasting-Bereich kommt, dass wir also Werbung vorgelagert bekommen auf Streaming-Services, was Spotify ja zum Teil schon macht. Und es gibt viele, die sich davon viel erwarten im Podcasting-Segment, weil natürlich dann auch Monetarisierung für Podcaster möglich wird, die jetzt noch keinen Zugang haben. Denn das muss man immer fairerweise dazu sagen. Der Grund, warum wir Werbung machen, ist, dass wir über unseren journalistischen Background über ein Netzwerk verfügen, dass wir die richtigen Ansprechpartner kennen, dass wir den Zugang zu einem Werbemarkt haben. Den hat aber der normale, kleine und vielleicht private Podcaster gar nicht, weshalb er sich dann Vermarktungsnetzwerken anschließt oder Partnerschaften eingeht und so weiter. Wenn Google künftig ermöglicht, so wie es YouTubern ermöglicht wird, zu sagen, du hast einen Podcast und wir schalten dir Werbung davor, von der wir eben glauben, dass sie funktioniert, ermöglicht das natürlich auf einmal schon für ganz viele Podcaster einen Zugang zum Werbemarkt. Den Kunden hingegen, den Hörer, mag das unangenehm werden in Zukunft, wenn wir plötzlich mit Werbung bombardiert werden vor Podcasts und natürlich auch dazu kommt, wenn Google das macht, dann natürlich, weil sie wissen, was für Werbung wir wollen. Weil es vielleicht langsam auch im Podcasting, desto größer Podcast wird, einen Moment geben wird, wo das kippt und Google das macht, was Google eben macht, uns alle transparent machen und dadurch durch Werbung nutzen. Worauf ich aber hinaus will, ist, unter Umständen ändert sich das ja sogar sehr bald. Unter Umständen werden wir damit leben müssen, dass wir künftig einen Podcast über Google streamen oder ihn über Spotify streamen und davor mit Werbung bombardiert werden. Und vielleicht gibt es dann einen Premium-Service, wo wir zahlen, um werbefrei zu hören, was ja Amazon auch schon probiert. Ist das gut oder ist das schlecht, was da auf uns zurollt? Wenn Google sich einem Sektor annimmt, wir kennen das alle aus unserer Erfahrung aus dem digitalen Journalismus. Google hat für den Werbemarkt digital sehr viel getan, für die Medienhäuser allerdings nicht zwangsläufig oder für die Medienschaffenden. Wenn Google sich einen Sektor vornimmt, dann eben schaut meistens für die anderen nicht allzu viel dabei raus. Seht ihr da Gefahr auf uns zukommen? Ist das noch zu weit weg? Ist das irrelevant für euch?
Also ich sehe
die YouTubisierung von Podcasts unter Anführungszeichen. Ist das was euch...
Ja, also erstens, Google ist noch weit kein relevanter Distributor von noch Podcasts.
Auch dazu zur Klarstellung, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, es gibt diese Google Podcast App, von der sich alle viel erwarten, nur auch zum Verständnis für Hörer. Bislang war das auf Android-Geräten immer sehr zerspargelt und man musste sich Apps runterladen und so weiter und so fort. Google hat jetzt seit Sommer, glaube ich, eine zentrale, ich glaube, sie heißt Google Podcasts, die App, die auf allen Android-Geräten vorinstalliert ist und die auch de facto jeden Podcast hat, weil die dort automatisch hinzugefügt werden. Gestern habe ich bei unseren Statistiken nachgeschaut. Wir hatten bislang, ich glaube, noch keine 600 Plays von dieser App im letzten halben Jahr, wo wir aber insgesamt, ich glaube, 150.000 oder so hatten. Also nur zur Relation. Das ist wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang.
Ja, ich glaube auch, dass iTunes und damit Apple, die ja selbst keine Werbevermarkter sind, also in dem Geschäft nicht sind und die weit über 50% also global für den Vertrieb zuständig sind, dass da dahingehend mal keine Abhängigkeit von Google besteht. Gleichzeitig glaube ich für regionale Podcasts, also sprachspezifisch oder ortsspezifische Podcasts, dass insofern irrelevant sein wird, weil man wird nicht so viel verdienen, dass sich's auszahlt. Man wird viel mehr verdienen, wenn man so wieder an die Beziehungen aufbaut und dann über Crowdfunding finanziert. Da wird A, die Werbung stören und B, werde ich zu wenig Geld bekommen für die Werbung, die stört und meine Hörer stört. Also ich sehe das.
Mag sich eine Zweigleisigkeit irgendwann etablieren, dass manche sagen, sie vermarkten über Google oder über Spotify oder wen auch immer und werden eben dann an diesem Werbekuchen beteiligt, die eben keinen Zugang haben zu sowas oder die vielleicht nicht die Expertise haben, den journalistischen Background haben oder auch die Experimentierfreude, die du jetzt hast, Andreas, zu sagen, ich mache Umfragen, ich probiere was aus mit Crowdfunding. Und es mag eine zweite Schiene geben, die eben sagt, ich vermarkte mich selbst oder ich lebe von Spenden, wie auch immer. Aber das ist durchaus ein Szenario, das ich mir durchaus vorstellen könnte für Podcasts.
Aber das Schöne im Podcast ist, dass es ein offenes System ist und kein geschlossenes und von daher die Abhängigkeit und auch die Macht von Google hier, glaube ich, weit geringer sein wird, als wir das von anderen Produkten kennen, wie etwa YouTube. Ja.
Ich hoffe, aber wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Viele probieren so quasi ein Netflix für Podcasting zu werden. Irgendwie ist noch immer relativ unzufriedenstellend, wie man Podcasts hören kann. Ich finde ganz viele Apps schrecklich. Sie sind vollgekleistert mit Werbung. Manche zeigen Podcast-Beschreibung an, manche nicht.
Wie hörst du deine Podcasts?
Ich höre mit Overcast. Gibt es leider nur am iPhone, aber das ist eine super geniale App, die so ein Indie-Projekt und einfacher geht es nicht. Ich kann mal Favoriten machen.
Wie hörst du, Milo?
Ich höre mit einem Indie-Projekt aus Australien. Mich hat Overcast nicht überzeugt, aber Pocketcast sehr Pocket überzeugt. Cast,
ja. Das kostet was, oder? Das kostet was, oder?
Das kostet ja 3,50 €, ist aber trotzdem also ein Produkt von zwei Podcast-Hörern, die das gestartet haben und sind mittlerweile aber in einem Joint Venture mit NPR, die App gemeinsam weiterentwickeln. Ja. Aber ich stimme dem Andi zu, da ist noch so viel allein im Hörerlebnis und an der Verwaltung seiner Abonnements möglich. Da ist noch viel zu tun.
Was ich vielleicht zu Google sagen kann, ich glaube nicht, dass sie für den Werben, also so gut ich mich da auskenne, in diesem Business, aber ich glaube nicht, dass sie so relevant werden für den Werbemarkt, also oder für einzelne Podcaster oder Podcasting-Firmen. Denn entweder es gibt kleine Podcaster, die, wie du sagst, keinen Zugang zur Werbung haben. Da erinnere ich mich an meine Studentenzeit als Blogger. Ich habe Google Ads geschaltet und bin nicht reich geworden. Also dann kriegt man halt ein paar Euro. Yeah. Oder es ist ja auch, ich habe mit dem Michi Buchinger mal eine Folge aufgenommen, der hat erzählt, wie das bei YouTube ist. Der hat 150.000 Abos auf YouTube, einer der größten YouTuber des Landes, und verdient damit, ich glaube, alleine von der Werbung von YouTube, die Google da ausspielt, würde er nicht leben können.
Ja.
Und der ist schon so groß. Ja. Und ich glaube, gerade große Podcaster, wie wenn man da in Amerika nach Amerika schaut, Joe Rogan, die haben die Marktmacht, um sich selber Werbung zu verhandeln, können das auch viel gezielter machen. Die Kleinen können vielleicht ein bisschen was verdienen, aber denen bringt es nicht viel. Und es passt irgendwie so nicht zu dem, was Podcasting eigentlich ausmacht, dass es persönlich ist und kein Massending, wo ich wie mit der ZIP 1,5 Millionen Menschen pauschal irgendwas liefere. Aber wo ich Google sehr interessant finde, ist erstens die App. Ich habe es mir bis heute leider noch nicht angeschaut. Aber wenn Google eine App erstens mal auf alle Android-Handys vorinstalliert, dann ist das ziemlich groß und wichtig für uns, weil viele keine haben. Und zweitens ich habe mir das letzte Mal im Sommer beschäftigt, wie das gekommen ist, hat Google ja auch angekündigt, dass sie Podcasts in die Suchergebnisse integrieren möchten. Ich glaube, das tun sie bis heute noch nicht.
Es geht,
es
gibt ein Verzeichnis, es gibt eine Beta, die aber, glaube ich, nur aus den USA zugänglich ist, wo man das schon sieht. Aber es gibt Screenshots, die eben, auf einem Blogpost von Google sind, wo man einfach sieht, dass was da passiert im Hintergrund, ist, dass Google Podcasts verschriftlicht und dadurch auch durchsuchbar macht. Das heißt, es gibt eine AI, die im Hintergrund Podcast transkribiert automatisch, was übrigens auch das erste Mal Podcast gehörlosen Menschen zugänglich macht, indem es eine automatische Transkript- oder Untertitelfunktion für Podcasts gibt. Basierend auf dieser Funktion aber wiederum kann man, wenn es in dem Podcast viermal um Star Wars geht, scheint er dann unter Star Wars aufs und sieht in der Suchmaschine genauso aus wie die YouTube-Ergebnisse. Das heißt, ich sehe statt einem Videobalken drunter einfach noch einen Audiobalken und sehe, wie oft ein Wort vorkommt und Ähnliches.
Mein Magen
knurrt. Mir bekommt Hunger. Deswegen kommen wir auch zum
Ende. Eins nur zu, also da hat Google natürlich einen technologischen Vorsprung oder auch eine Möglichkeit, die sehr spannend ist, also Volltextsuche von Podcasts.
Eben dann auch für den Werbemarkt zu sagen, klar. Ich kann jetzt viermal im Star Wars Podcast, gib mir jeden Podcast, in dem viermal Star Wars vorkommt und ich knall dort meine Star Wars Werbung rein.
Klar, aber nur zum Vergleich, also wir hosten mit Demokratie 21 auf Podigy, die bieten das auch an, automatisierte Transkription und das sind ein deutsches Produkt und deutsche Transkription funktioniert aber noch, also sagen wir eher nicht. und ansonsten würden wir das auch sozusagen die Transkription auf unserer Website verfügbar machen und ist dann auch über Google verfügbar. Also aber ich möchte noch dahingehend ich finde, da hat Google jetzt recht viel Aufmerksamkeit bekommen für etwas, was noch nicht da ist. Viel spannender ist, was passiert, wenn Apple in seine Podcast-App einen Bezahlbutton macht, also ein Bezahlsystem für Apple mit Apple Pay. Das ist, hätte für mich im Sinne von Finanzierung, es geht jetzt weg vom Werbemarkt, aber zurück zur Finanzierung, hätte für mich einen ganz anderen Impact, weil das ist ein weit verbreitetes System und integriert mit Apple Pay, also da werden Umsätze ganz anders.
Zur Einordnung, es gibt Statistiken, Apple sorgt ungefähr für 60-65% der Podcast-Downloads oder Streams weltweit. Nummer zwei ist momentan Spotify mit rund 8%, nur damit man einschätzen kann, wie riesig Apple in dem Sektor ist. Ich würde gerne zum Ende kommen und nachdem ich euch schon gefragt habe, wie ihr hört, was ich mir nämlich aufgeschrieben habe, ich bin, glaube ich, der Einzige, der klassisch über Apple hört und die Sachen, die ich extra abonniere, höre ich dann immer über Overcast, also wo ich RSS-Feeds extra abonniere und Sachen, die ich über Patreon unterstütze und ähnlich. Ich wollte euch bitten, ob jeder von euch vielleicht ein, zwei Tipps hat, was man denn so hören soll im Bereich Podcasts aus diesem Jahr oder ins nächste Jahr rein oder wie auch immer, was ihr gehört habt heuer.
Mhm. Ich habe einen jetzt gerade aktuell im Kopf, weil ich ihn am Weg hierher gehört habe. Der heißt The Editors. Es ist ein amerikanischer Politik-Podcast von National Review, einem sehr konservativen amerikanischen Magazin. Und ich höre den deshalb sehr gerne, weil die eine völlig andere Meinung haben als ich und eine völlig andere Sicht auf Trump als fast alle europäischen Medien und auch die großen eher linksliberalen Medien, die ich aus den USA lese, wie die Washington Post oder die New York Times. Und das finde ich sehr spannend. Ich muss mich sehr oft aufregen. Zum Beispiel verteidigen sie Brett Kavanaugh, was in Österreich wenige Medien gemacht haben. Der Milo knurrt weiter.
Milo kriegt auch zu essen.
Und das finde ich, er ist erstens sehr gut gemacht, sie sind sympathisch und sie sind ideologisch irgendwo ganz woanders verortet. Und das finde ich jetzt nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Menschen, glaube ich, spannend und bereichernd, mal da reinzuhören. Und ansonsten habe ich jetzt begonnen, in den letzten Wochen mich mit Sam Harris zu beschäftigen, der ein sehr spannender Mensch ist und der macht seit Jahren den Waking Up Podcast und ist sehr, sehr nischig, sehr intellektuell. Die Folgen dauern 2-3 Stunden und er diskutiert von psychedelischen Drogen über Meditation bis zu politischer Korrektheit alles durch. Und das finde ich auch sehr spannend. Es sind aber beides jetzt keine neuen Podcasts.
Also der Editors kenne ich nicht und ich finde, das ist einer der wunderbaren Dinge an Podcasts, ja, dass du im Grunde, also abhängig von dem, was du an Sprachen sprichst, auf der ganzen Welt Podcasts produziert werden können und jeder kann es hören. Also ich entdecke permanent neue Podcasts. Das ist wunderbar.
Es ist eher sogar die Flut an Dingen, dem noch gerecht zu werden und die Zeit aufzubringen.
Aber also es kann erstaunlich gute Produkte geben aus irgendeinem Kaff in irgendeinem Land und es passt perfekt für mich. Ich höre prinzipiell nur das, was mich in meiner eigenen Meinung bestätigt. Schmäh beiseite, aber dahingehend ein passender Podcast ist auf jeden Fall Ezra Klein, der immer wieder, also fulminante Gespräche mit großen Denkerinnen und Denkern hat. Für mich ist auch wichtig und vielleicht auch spannend in dem Kontext Technologie, Medien, schon erwähnt, Kara Swisher, Recode, Decode, weil es einfach auch viel für das Verständnis der Branche gibt und auch passend zum Werbemarkt der Podcast von DigiDay. Ansonsten, ich persönlich höre zum Beispiel sehr, sehr gerne Akimbo.
Was ist Akimbo?
Hören Sie sich's an.
Gut, wir Akimbo. Ich hätte jetzt auch gerne an der Stelle Ezra Klein gelobt, nachdem du es gemacht hast, würde ich gerne The Impact rausheben, auch von Vox, nämlich der auf wunderbare Art zeigt, wie man Politik von der Metaebene runterbrechen kann auf eine ganz, ganz kleine Sachebene und erklärt, wie eine politische Entscheidung wegkommen kann von dem klassischen journalistischen Fehler, Politik für Politik Interessierte zu machen, sondern an Einzelschicksalen zu erklären. Natürlich jetzt im Fokus auf die USA, wenn im Kongress ein Gesetz verabschiedet wird, was hat das für eine Auswirkung auf die alleinerziehende Mutter in Florida, auf die Familie in Kalifornien? Wie funktioniert das anhand von ganz simplen Beispielen, der wirklich hervorragend ist und der auch in jetzt, glaube ich, gerade eine neue Staffel erschienen ist vor wenigen Wochen, die absolut hörbar ist. An der Stelle
Ich wollte noch kurz sagen, was wir lesen. Also ich lese regelmäßig den Hot Pot Newsletter, der deckt gut, alles ab, was in den USA.
Ja. Und kostenpflichtig?
Nein, das ist ein Freemium-Modell.
Ja.
Also ein Gratis-Newsletter pro Woche und zusätzlich noch.
Genau, und dann kostenpflichtig für zusätzliche Infos.
Und in Deutschland gibt es Hören und Sagen.
Ja.
Das ist Sandro Schröder.
Ja.
Ja, sehr gut, ja.
Beides lesenswert.
Hören, ja. Sagen war immer der Arbeitstitel für diesen Podcast.
Wäre ein guter Name gewesen.
Ja. Vielleicht hätte ich das nicht laut aussprechen behalten für die nächsten Projekte.
Darf ich noch einen Podcast empfehlen?
Immer.
Weil ich ihm viel mehr Hörer und Hörerinnen wünsche. Reply All von Gimlet ist heuer zu meinem absoluten Lieblingspodcast.
Ich glaube, dass der ganz viele Hörer hat.
Ja, aber in Österreich kennen ihn noch nicht viele.
Ach so,
ja. Ja. Das stimmt. Er hat sehr viele Hörer, ist ein Gimlet-Podcast und einer der besten.
Gimlet Media, ja.
Und da geht es darum, dass Technik sehr anschaulich in Geschichten verpackt erklärt wird. Und ich zum Beispiel kenne mich mit vielen technischen Dingen überhaupt nicht aus. Glaub aber, dass wir 2018 nur mehr schwer überleben können, wenn wir diese Dinge nicht verstehen, wie Algorithmen funktionieren oder warum wir so viel Spam-Mails kriegen und was man dagegen tun kann oder wie Bitcoin funktioniert. Ich finde das alles total wichtig und Reply All macht nicht nur Spaß, sondern man lernt auch sehr viel über diese wichtigen Dinge.
Jetzt komme ich zum Ende, weil ich einfach Milos Magen nicht mehr länger foltern möchte.
Eine
Herausforderung, das rauszuschneiden. An der Stelle danke, dass ihr beide da wart.
Sehr gerne.
Auch von meiner Stelle nochmal an alle Hörer. Danke für 1,5 Jahre, ganz offen gesagt. Wie gesagt, der Podcast geht weiter. Kurze Winterpause, geht mit neuer Mannschaft und besserer Besetzung weiter. Und wir hören uns ohnehin in neuen Projekten nächstes Jahr.
Vielleicht geben wir uns ja mit dir nochmal die Ehre, Nick, heute in einem Jahr.
Das könnte man natürlich machen, aber dann muss es wahrscheinlich jemand anderes hosten. Dann müssen wir das nächstes Jahr bei einem von euch machen.
Können wir gerne machen.
Oder ich habe bis dahin sicher neue Projekte. Also die sind ja schon geplant. Also wir hören uns wieder. Auf jeden Fall aber an der Stelle frohes neues Jahr.
Eben frohes neues Jahr. Und danke für deine wertvolle Arbeit, Sebastian. Und danke alles Gute euch für die Zukunft.
Dankeschön.
Farewell.
Auf bald.
Tschüss.
Tschüss.
Missing Link.